Ja, steht bitte noch mal kurz auf zum Beten. Großer Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen wieder zusammenkommen können. Als Gemeinde, danke Herr, dass du uns mit deinem teuren Blut erkauft hast und dass wir jetzt deine Kinder sind. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns ja in diesem Gottesdienst wieder neu ausrichtest, dass wir verstehen, dass wir dich brauchen und dass wir auch daran denken, was du alles für uns getan hast, dass du uns ja von unserem alten, sündigen Leben losgekauft hast. Hab Dank dafür. Bitte schenk uns jetzt Ruhe und Verständnis. Öffne uns unsere Herzen, dass wir dein Wort ergründen können und ja, halte alles Störende fern. Wir loben und preisen dich. Amen. Ja, wenn ihr schon mal ein Möbelstück aufgebaut habt oder etwas Ähnliches, dann werdet ihr gesehen haben, dass dort auch eine Montageanleitung dabei ist. Und es ist sinnvoll, diese Anleitung auch zu benutzen, weil sie liegt ja nicht ohne Grund bei dem Möbelstück bei, weil es dann erheblich einfacher ist, dieses Möbelstück aufzubauen. Ich selbst, ich kann euch eine kleine Geschichte erzählen, ich habe mal mit Sebastian einen Schrank aufgebaut. Sebastian lacht schon von meiner Schwester und der bestand aus ungefähr, keine Ahnung, 150 Teilen. Es waren schon viele Teile und wir haben so gedacht, ja komm, probieren wir erstmal ohne Anleitung. So schwer ist das nicht. Und dann haben wir so Türen zusammengebaut. Ich glaube, jede Tür bestand schon so aus 12 Teilen oder so mit Spiegeln und der Verankerung und so. Und ja, dann haben wir die Türen so zusammengebaut und dann am Ende blieb ein Teil übrig. Dann haben wir so geguckt, okay. Und dann haben wir gemerkt, dass wir was vergessen haben. Da mussten wir wieder alles auseinanderbauen, was sehr mühselig war. Und es hat einen wieder mal mehr gelehrt, in die Montageanleitung zu gucken, weil es doch sinnvoll ist. Gerade wenn man etwas nicht schon 10.000 Mal aufgebaut hat, sondern vielleicht das erste Mal aufbaut. Und so ist das auch mit unserem Leben. Ja, wir denken oft, wir sind weise, wir wissen, wie wir handeln sollen, aber oft kennen wir nicht die richtige Lösung. Gott hat uns sein Wort gegeben und wir können darin Antworten finden, wie wir unser Leben praktisch leben können. Aber viel zu selten fragen wir nach Gottes Willen. Viel zu selten gucken wir, was Gott zu etwas zu sagen hat, zu irgendeinem Thema. Ja, wir treffen lieber impulsartig irgendwelche Entscheidungen oder wir denken, wir wüssten alles besser. Denn das machen wir, wenn wir Entscheidungen treffen und Gott außen vor lassen. Wir denken, wir wären größer als Gott, aber das sind wir nicht. In unserer heutigen Predigt wollen wir uns mit Sprüche 1 beschäftigen, Sprüche 1, Vers 7. Ihr könnt das schon mal aufschlagen. Und da geht es wieder um Weisheit, und zwar, was die Grundlage der Weisheit ist. Wie können wir Weisheit erlangen? Auf welcher Grundlage? Und was passiert, wenn wir diese Grundlage ablehnen? Im ersten Punkt werden wir sehen, dass Gottesfurcht die Grundlage ist für Weisheit. Ja, nur wenn wir gottesfürchtig sind, können wir weise werden. Wenn wir Gott ablehnen und stolz sind, dann können wir nicht weise sein. Und gleichzeitig zeigt uns das auch den zweiten Punkt, nämlich was passiert, wenn wir Gott ablehnen? Dann lehnen wir die Weisheit ab und dann werden wir ziemlich viele Fehler im Leben machen. Lass uns jetzt unseren Predigttext lesen. Er steht in Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Das ist zwar nur ein einziger Vers, aber in diesem Vers steckt so viel Wahrheit drin, dass wir da zwei Punkte raus ableiten können. Und das ist ein absolut wichtiges Thema für unser Leben. Und im ersten Punkt werden wir sehen, was der Schlüssel der Weisheit ist, nämlich die Gottesfurcht. Da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Was bedeutet das? In der letzten Predigt haben wir gesehen, in Vers 2, dass Erkenntnis das Ergebnis von Unterweisung ist, die wir durch Gott und sein Wort, aber auch durch Menschen, die an ihn glauben, bekommen. Ja, wenn wir interessiert sind, weise zu werden, dann müssen wir auf Gottes Wort hören, aber vielleicht auch auf Geschwister, die auch mit Jesus auf dem Weg sind und die uns vielleicht etwas mehr zu sagen haben, weil sie schon länger mit Jesus auf dem Weg sind. Und In Vers 2 steht genauer gesagt, dass es darum geht, Weisheit und Zucht zu erkennen. Und in Vers 7 steht, wer nicht gottesfürchtig ist, ja, also wer ein Tor ist, oder in der Elberfelder steht, wer ein Narr ist, der verachtet Weisheit und Zucht. Weil Weisheit und Zucht, das sind die beiden Dinge, mit denen Gott uns Weisheit, also mit denen uns Gott weise macht. Ja, Gott möchte, dass wir von unserem sündigen Wesen uns abkehren und ihn erkennen und lernen, Gottes Willen in unserem Leben anzuwenden. Und genauso wie die Anleitung nicht umsonst bei einem Möbelstück beiliegt, so ist Gottes Wort nicht umsonst, ja, meistens bei uns im Schrank. Ja, das wäre zu schade, wenn es verstaubt. Es ist lebendig, es ist Gottes lebendiges Wort, denn Gott selbst sagt ja über sich, dass er das lebendige Wort ist, und er offenbart sich uns immer durch Worte, durch Sprache, durch Kommunikation. Und Gott möchte uns vor allen Dingen mitteilen durch Worte, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Ja? Gott möchte eine Beziehung mit uns, die wir von Natur aus nicht haben, weil wir Sünder sind. Wir haben uns gegen Gott entschieden. Wir haben irgendwann, also nicht irgendwann, sondern wir sind so auf die Welt gekommen, dass wir in Feindschaft mit Gott leben. Ja? Wir interessieren uns nicht für Gott. Ja, früher ist man hier noch in Deutschland, da haben wir uns, glaube ich, letztens irgendwo noch unterhalten. Ich weiß nicht, ob es beim Männerkreis war oder Hauskreis. Hauskreis, ne? Männerkreis. Ja, früher war es normal, dass man gesellschaftlich irgendwie Gott noch mitbekommen hat. Nee, ich glaube, das war beim Hauskreis. Ja. Und heutzutage ist es aber irgendwie nicht mehr normal, dass Leute überhaupt noch die wenigsten Dinge über das Christentum wissen, warum wir Weihnachten feiern, warum wir Ostern feiern. Ja? Also deswegen sind wir ja schon an sich viel gottesferner. Ja, wir kennen Gott nochmals. Aber selbst wenn wir Gott kennen und irgendwelche religiösen Feste kennen, dann heißt das ja noch nicht, dass wir gläubig sind, dass wir uns dafür interessieren, was Gott uns zu sagen hat. Aber Gott, er möchte dich und mich persönlich in einer Beziehung haben. Ja, er möchte uns lieben und uns retten von unserer Sünde. Aber da ist ein kleines Problem. Du und ich, wir sind Sünder, und Gott ist absolut heilig und gerecht, und er könnte nicht einfach zu dir sagen, es ist egal, was du in deinem Leben getan hast, ich will da jetzt einfach hinwegsehen und du kannst zu mir kommen und dann ist alles gut. Weil Gott ist heilig, und das bedeutet, er ist abgesondert von der Sünde. Wenn er das machen würde, dann würde es ja bedeuten, dass Gott Sünde an sein Wesen ranlassen würde, und dann wäre er nicht mehr heilig. Und außerdem wäre das nicht gerecht. Gott muss Sünde immer bestrafen. Und wenn du oder ich sündigen, dann muss Gott das richten. Aber weil Gott gnädig ist und voller Liebe für uns, hat er einen Weg gefunden, wie er gerecht sein konnte und seine Heiligkeit nicht untergraben musste und uns trotzdem als seine Kinder annehmen konnte. Und das hat er getan, indem er selbst Mensch wurde, indem Jesus aus dem Himmel zu uns auf die Erde kam und Mensch wurde. Er erniedrigte sich selbst, steht in Philipper 2, bis zum Äußersten, damit er eben am Kreuz hinterher für uns gestorben ist. Ja, er ist für uns gestorben, damit wir die Vergebung unserer Sünden erfahren können. Das ist die Grundlage für die Beziehung, die wir mit Gott haben können. Wir dürfen, wenn wir das annehmen für uns, mit Gott in Gemeinschaft leben. In 1. Petrus 3, Vers 18 steht, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führt. Ja, das war das Ziel von Jesus. Er wollte nicht einfach mal den Menschen einen Besuch abstatten, sondern er wollte die Menschen erreichen. Er wollte sie zu Gott führen. Und deswegen, wenn wir dann dieses Geschenk annehmen, was Jesus uns darreicht, dann werden wir angenommen als Kinder, nämlich wenn wir ihn bekennen als Herrn und Retter, wenn wir unsere Sünde vor ihm bekennen und Buße tun, dann werden wir errettet werden. In Römer 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ja, das ist die Grundlage. Mehr müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht irgendwelche Werke tun. Wir müssen kein gerechtes Leben führen, damit Gott uns errettet, sondern wir müssen einfach Jesus sagen, ich bin ein Sünder und ich komme alleine nicht klar. Ich brauche dich. Und wenn wir ihm unsere Sünde bekennen und ihm sagen, Jesus, du bist der Herr, du hast alles geschaffen, du bist der Gott, den ich anbeten will, und wir beugen uns vor ihm, bekennen ihn unsere Sünde, dann wird er uns erretten. Mehr ist dazu nicht nötig. An Jesus zu glauben, ist die Grundlage für ein Leben mit Gott. Aber es geht noch weiter. Ja, wenn du das als Grundlage hast, dann darfst du ja nicht einfach aufhören, danach zu streben, Gott besser kennenzulernen. Ja, viele verwechseln irgendwie ihre Bekehrung mit einer Eintrittskarte in den Himmel und denken so, ja gut, jetzt komme ich nicht mehr in die Hölle, jetzt kann ich nichts mehr schief gehen und jetzt kann ich mein Leben so weiterleben wie vorher. Aber das meint Gott nicht. Gott hat sich ja nicht umsonst für uns hingegeben, damit wir in einer Beziehung mit ihm leben können, damit wir dann sein Geschenk annehmen und dann sagen, ja okay, aber jetzt interessiere ich mich nicht mehr für dich, Jesus. Du hast zwar alles für mich getan, du hast dich völlig für mich hingegeben, aber ich bin nicht interessiert, mich für dich hinzugeben. Und deswegen zeigt sich dann im Alltag von vielen, und da muss sich jeder hinterfragen, das ist bei mir genauso, dass wir in vielen Bereichen in unserem Leben oft nicht Jesus als Herrn über uns stellen. Dass wir oft sagen, ich weiß genau, was das Richtige ist, aber ich bin nicht bereit, das Richtige zu tun, weil entweder machen das alle und dann ist das für mich okay. Ja, das machen ja alle, deswegen ist das nicht so schlimm. Oder ich denke mir so, ja, die und die Regel, ja, wenn Gott zum Beispiel den Staat über mich gesetzt hat und der Staat bestimmt irgendwelche Verkehrsregeln, die mir nicht passen, weil ich mir denke, ja, da kann ich viel schneller fahren, ich bin ein guter Autofahrer. Was mache ich dann? Dann stelle ich mich über Gottes Gebote. Aber das ist nicht richtig. Das ist Eitelkeit, wenn ich denke, ich bin klüger als der Gesetzgeber. Als Gott, der in seiner Weisheit gesagt hat, dass er dem Staat Macht verleiht. Ich meine, das geht immer nur so weit, bis der Staat sich gegen Gott wendet und uns davon abbringen will, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Aber wenn der Staat Regeln festlegt, die erstmal nicht gegen Gott sind, dann müssen wir sie auch halten. Und das ist so ein Problem vielleicht von mir in meinem Leben, dass ich da oft einfach viel zu schnell fahre, wo es gar nicht erlaubt ist. Und ich weiß das ganz genau und ich muss jedes Mal kämpfen und versuchen, das zu machen, aber oft denke ich mir dann halt doch wieder, ja gut, wenn ich jetzt 55 fahre, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich geblitzt werde oder so. Ja, das ist halt traurig, weil diese Kleinigkeiten in unserem Leben, ja, wir sind oft Heuchler, wir erzählen immer große Dinge und denken wir, wenn wir uns mit großen theologischen Themen beschäftigen, dann denken die anderen so toll von uns und dann muss Gott uns doch lieben, weil wir uns mit solchen überragenden Sachen beschäftigen. Aber Gott geht es um unser alltägliches Leben. Er möchte, dass wir ihn ernst nehmen und lieben. Und das zeigt sich doch, dass wir nach ihm ausgerichtet sind und ihm gehorsam sein wollen. Und Gottesfurcht bedeutet einfach, dass wir auf der einen Seite Jesus lieben, und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir ihn nicht wie einen Kumpel behandeln, ja, wo es uns egal ist, wie wir ihn behandeln, sondern dass wir einfach sagen, ja, Herr, du hast so viel für mich getan, ich darf eine Beziehung mit dir haben, ich darf eine persönliche Beziehung mit dir haben, aber ich möchte trotzdem ehrfürchtig vor dir sein. Das heißt nicht, dass wir Angst vor Gott haben müssen, aber es bedeutet, dass wir Gott als Respektperson in unserem Leben betrachten müssen. Ja? Er ist der Herr der Herren, was wir in Psalm 136 zum Beispiel nachlesen können. Ja, er ist nicht irgendjemand, er hat alles geschaffen und ist der Erhalter von allen Dingen, die um uns sind. Ja, wir sind kleine Zwerge und Gott ist Gott. Und trotzdem liebt er uns und wir dürfen eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Aber trotzdem müssen wir Respekt vor ihm haben. Genauso wie wir Respekt vor unseren Eltern haben sollten. Aber was genau bedeutet, Gott zu fürchten? Was bedeutet das praktisch? Ich würde sagen, es ist eigentlich recht einfach. Gott zu fürchten bedeutet, im Alltag ehrfürchtig vor ihm zu sein. Sich zu fragen, bei jeder Entscheidung, die man trifft, ehrt das jetzt Gott? Und ich muss ehrlich gestehen, das mache ich ganz, ganz wenig. Also wir haben einen Lehrer bei uns an der Bibelschule gehabt, der hat mal in praktischer Theologie gesagt, wenn er Probleme im Alltag hat, zum Beispiel bei der Arbeit, er muss irgendwas machen, was er vielleicht noch nie gemacht hat oder so, dann ist das Erste, was er macht, zu beten und Gott um Weisheit zu bitten und auch um Gelingen. Also er betet auch, wenn er so ganz einfache Sachen hat, wo wir vielleicht sagen würden, damit kann ich doch jetzt nicht Gott belasten. Gott interessiert sich bestimmt nicht für meine kleinen, unwichtigen Sachen, aber auch daran ist Gott interessiert. Gott möchte mit uns im alltäglichen Leben und er möchte, dass wir nach ihm fragen und danach ringen, das Richtige zu tun. Weil in uns drin ist halt dieser Kampf, wie Paulus sagt, dass man das Gute tun will, aber gleichzeitig, ja, der alte Mensch, der knabbert noch an einem und der hindert einen daran, auf das Gute zu tun. Deswegen, weil es so ist, weil wir eben noch nicht sündlos sind, dann deshalb brauchen wir doch umso mehr Gottes Weisheit. Deswegen müssen wir uns doch umso mehr danach ausstrecken, Gott zu suchen und seine Weisheit. Weil diese Weisheit ist nicht in uns drin. Auch wenn wir denken, dass wir noch so weise sind. Als Christen haben wir die Verpflichtung, Jesus in unserem Leben zu ehren. Schlagt einmal Römer 6 auf. Da schreibt Paulus darüber, wie wir vorher waren und wie wir vorher gehandelt haben und wie wir jetzt handeln sollen. Es funktioniert nicht von alleine, auch wenn Gott uns die Grundlage dafür gegeben hat, aber es ist mit harter Arbeit verbunden. In Römer 6, ab Vers 16 steht, wisst ihr nicht, wen ihr euch als Knechte hingebt, um ihnen zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr Knechte der Gerechtigkeit geworden. Ja? Das ist ein Fakt. Wir waren vorher Knechte der Sünde und jetzt sind wir Knechte der Gerechtigkeit. Das ist nicht etwas, was wir uns aussuchen können, sondern wir haben eine Verpflichtung Gott gegenüber, Knechte der Gerechtigkeit zu sein. Das bedeutet, in der Gerechtigkeit zu leben und sie zu tun. Und dann wird Paulus praktisch ab Vers 19, ja, da geht es um die praktische Anwendung. Ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so, wie ihr eure Glieder an den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder an den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was uns Paulus hier zeigt, ist, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Ein Christ zu sein bedeutet, ein Sklave Christi zu sein. Als wir ohne Gott gelebt haben, da haben wir uns wenig dafür interessiert, was das Richtige ist, was Gott möchte. Weil Gott ist ja Wahrheit und Gott ist der Maßstab aller guten Dinge. Und es hat uns früher nicht interessiert, was Gott wollte. Wir haben nach unseren Begierden gelebt. Aber jetzt, ja, zumindest diejenigen unter uns, die dieses Geschenk Gottes angenommen haben, die, denen ihre Sünde vergeben wurde, sie sind jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Und das ist etwas Wunderbares. Das ist nicht, dass wir gefangen sind, jetzt irgendetwas zu tun, was wir nicht wollen, sondern es ist doch das Schönste überhaupt, in der Gerechtigkeit zu wandeln, das Gute zu tun, das Richtige zu tun. Ich meine, es fällt uns manchmal hier noch auf dieser Welt schwer, diesen diese Trennung zwischen Gut und Böse zu sehen, weil wir in einer Welt leben, wo es Gläubige, also Menschen gibt, die an Jesus glauben und Menschen gibt, die Jesus ablehnen. Und allen geht es teilweise gut. Ja? Gott lässt seine Sonne über Gerechte und Ungerechte aufgehen und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja, was wir in diesem Leben sehen, ist, dass der Segen Gottes universal ist. Ja? Also Gott ist zu allen Menschen noch gut. Aber es kommt eine Zeit, da gibt es eine strikte Trennung zwischen Gut und Böse. Die Bibel nennt das Himmel und Hölle. Und dann wird es in der Hölle keine einzige positive Eigenschaft mehr geben, die Gott uns spendet. Das kommt nicht von Menschen, das kommt nicht aus unserem eigenen Wirken, sondern das kommt davon, dass Gott gnädig ist. Und wenn Gott einmal gerecht richten wird, wenn er darüber entscheiden wird, wer ihm vertraut hat und wer nicht, dann werden wir sehen, was es bedeutet, dass wir zu ihm gehören. Den Leuten, die dann sich gegen Gott entschieden haben, denen wird alles Positive weggenommen. Das Schlimme ist ja an der Hölle, dass Gott nicht mit seinem Segen gegenwärtig ist. Ja? Gott ist da und er segnet uns. Das ist einfach seine Art und Weise, wie er uns seine Liebe zeigt. Aber das wird dann nicht mehr da sein, wenn Menschen in der Hölle landen. Und deswegen, wenn du heute hier morgen hier sitzt und du fragst dich, wie deine Beziehung zu Gott aussieht und du bist dir nicht sicher, ob du wirklich Gottes Kind bist, dann solltest du Nägel mit Köpfen machen und ja, vielleicht andere um Rat fragen oder Gott im Gebet suchen. Weil Gott möchte, dass wir ganze Sache mit ihm machen. Wenn unsere Bekehrung uns nicht mehr bedeutet, als dass wir keine Angst mehr vor der Hölle haben, ja, sondern dass wir uns fragen, wie wir Gott lieben können. Ja, das sollte doch unser Wille sein, ja, weil wir haben doch Gottes große Liebe gesehen und wir wollen doch diese Liebe erwidern, wenn wir seine Kinder sind. Und das bedeutet auch Gottesfurcht. Ja. Gottesfurcht bedeutet ganz praktisch im Leben, dass man sich jeden Tag fragt, wie kann ich Gott zumindest mit den begrenzten Möglichkeiten, die ich habe, ich bin ja nicht heilig, so wie Gott heilig ist oder vollkommen gerecht, wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich einfach ehrlich sein mit dem, was ich tue? Ja, und das sind die kleinsten Sachen. Das ist, dass wenn du irgendwie vielleicht an der Kasse aus Versehen zu viel Rückgeld bekommen hast, dass du es dann sagst und nicht einfach einsteckst und dir denkst, ja, wie blöd sind die denn? Oder dass du halt dich an Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst, auch wenn keine Blitze irgendwo stehen. Ich denke, als Christ sollte man auch keine Blitzer-App nutzen. Ich habe es auch schon gemacht, aber es ist eigentlich nicht richtig, weil wir sollten uns eigentlich an Regeln halten und nicht versuchen, Regeln zu umgehen. Weil was zeigt das denn in unserem Herzen, wenn wir dazu bereit sind, solche Wege zu gehen? Ich sage das jetzt nicht von hier vorne herab, sondern ich bin ja mit euch auf dem gleichen Weg. Ich mache so viele Fehler jeden Tag. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mir einfach gedacht, wie oft treffe ich solche kleinen Entscheidungen, wo ich mir denke, ja, das weiß ich jetzt besser als andere. Das mache ich. Ich weiß jetzt eigentlich genau, dass es nicht erlaubt ist, aber was interessiert mich das denn? Ich weiß es ja viel besser. Ich werde einfach so fahren, dass ich nicht geblitzt werde und dann ist das gut. Dann hat es ja keinen Nachteil für mich. Aber so ist es nicht, wie wir uns verhalten sollten. Weil es zeigt doch eine Schwäche in unserem Herzen. Es zeigt doch, dass wir stolz sind und denken, wir wären größer als Gott, weil er gibt uns doch die Gebote. Und wenn wir meinen, wir bräuchten seine Gebote nicht, ja, was denken wir denn dann? Dann denken wir ja, dass wir besser sind als er. Ich weiß nicht, was ihr so für Probleme im Leben habt, ob ihr vielleicht schnell aus eurer Haut fährt, wenn euch jemand irgendwas sagt. Oder ja, ob ihr vielleicht eure Augen nicht im Griff habt, wenn ihr Männer seid, ich weiß es nicht. Jeder hat vielleicht mit anderen Sünden zu kämpfen. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass sich irgendjemand besser fühlt oder einer schlechter, sondern es geht einfach um unsere tägliche Ausrichtung zu Gott, dass wir uns einfach fragen, möchte ich heute, wenn ich aufstehe, Gott mit meinem Leben verherrlichen? Möchte ich aktiv daran arbeiten, dass meine Beziehung zu ihm in Ordnung ist? Es ist keine Frage, dass Gott den größeren Teil gestellt hat für diese Beziehung. Ja, er ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, er ist für deine und meine Sünde gestorben. Und ich musste das nur annehmen, aber trotzdem bedeutet das doch, dass ich nicht mein Leben so weiterlebe wie vorher, dass ich nicht nach Gott frage, sondern dass ich aktiv danach suche, was möchte denn der Herr, den ich liebe? Ihr liebt doch Jesus, ich liebe Jesus auch wenn sich das manchmal nicht zeigt, aber es sollte doch unser Wunsch sein, Jesus jeden Tag in unserem Leben zu ehren. Die Bibel spricht da von ganz verschiedenen Beispielen. Ich habe nur ein paar rausgeschrieben, zum Beispiel in 2. Mose 1, Vers 17 lesen wir davon, dass die Hebammen Gott mehr fürchteten als den Pharao. Ja, also da ist ein Beispiel, wie man handeln soll, wenn der Gesetzgeber gegen Gottes Willen handelt. Sie fürchteten Gott mehr als den Pharao. Gleichzeitig kann man das auch darauf beziehen, dass sie Gott mehr fürchteten als Menschen. Und weiter lesen wir, dass Gottesfurcht im Alltag sich zum Beispiel auch bei unserer Arbeitseinstellung zeigt. Ja, in Kolosser 3, Vers 22 lesen wir davon, dass wir unsere Arbeit so tun sollen, als wenn wir sie für Gott tun, als wenn Gott unser Arbeitgeber wäre. Und das bedeutet praktisch, dass wir unseren Einsatz, den wir auf der Arbeit abliefern, nicht daran messen, wie unsere Kollegen arbeiten und uns denken, ja, ich bin doch sowieso noch viel produktiver als die. Die reden die ganze Zeit über private Sachen oder so, das mache ich nicht oder das darf ich dann auch mal. Ja, wir müssen uns in jedem Bereich unseres Lebens fragen, verehren wir Gott mit dem, was wir tun? Ja, Gottesfurcht bedeutet, dass wir verstanden haben, dass wir von Gott, dem Herrn der Herren, abhängig sind. Ja, wir sind nicht die Schöpfer des Universums. Wir wissen nicht, wie alles bis ins kleinste Detail funktioniert und das müssen wir auch gar nicht. Aber alles, was wir wissen müssen, das teilt Gott uns in seinem Wort mit. Und das Problem ist doch, dass wir das meiste wissen und es einfach praktisch gar nicht in unserem Leben anwenden. Weil das ist doch eigentlich das, was wir letzte Woche auch gesehen haben, was Weisheit ist. Weisheit ist einfach, dass wir Gottes Gebote praktisch in unserem Leben anwenden wollen und machen irgendwann. Ja, mit Gott und für Gott zu leben bedeutet, dass wir daran interessiert sind, was sein Wille ist und dass es in unserem Interesse ist, seinen Willen auch tun zu wollen. Wie traurig ist es, wenn wir den Schlüssel der Weisheit kennen, wenn wir wissen, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, der Erkenntnis. Erkenntnis ist ja, dass wir verstanden haben, was Weisheit ist. Wenn wir das wissen und dennoch ablehnen, indem wir jeden Tag nicht gottesfürchtig sind, vielleicht in kleinen Bereichen unseres Lebens, aber das ist ein Same, der große Frucht mit sich bringt, negative Frucht. Aber das Gute ist, dass die Bibel uns niemals vormacht, dass wir als Menschen so heilig sind, dass wir niemals in den Konflikt kommen, nicht zu sündigen, sondern sie macht uns bewusst, dass wir Sünder sind und dass wir ständig die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen müssen. Und deswegen lesen wir auch in 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen und Buße über sie tun, dass Gott dann uns vergibt. Immer wieder. Das kann 10.000 Mal am Tag sein. Aber wenn du aufrichtig vor Gott gehst und ihn um Vergebung bittest, dann wird er dir immer wieder vergeben. Weil wenn wir Buße tun, wahrhaftige Buße, dann verstehen wir doch, dass wir Gott brauchen. Dann demütigen wir uns doch vor Gott. Und das möchte Gott. Gott möchte, dass wir gottesfürchtig sind. Und ihr Lieben, wir werden nicht von jetzt auf gleich ein heiliges Leben führen. Wir werden hier niemals auf dieser Welt ein absolut heiliges Leben führen. Aber die Frage ist doch, wie viel Ehrgeiz oder wie viel Liebe zu Gott haben wir, dass wir danach streben, in jeder Entscheidung unseres Lebens das Richtige zu tun. Das, was Gott möchte. Ja, wir haben im ersten Punkt gesehen, welcher Segen darauf ruht, wenn wir gottesfürchtig sind. Ja, wir werden weise werden, weil wir nach Gott fragen und weil wir die richtige Herzenseinstellung haben. Aber unserem Predigttext geht es noch weiter. Wir lesen davon, was passiert, wenn wir nicht gottesfürchtig sind. Und damit wollen wir uns im zweiten Punkt beschäftigen. In Vers 7b steht, in der Schlachter zumindest, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. In der Elberfelder Übersetzung steht Narren. Und beides ist richtig. Ich glaube, mit Toren können wir heute nicht mehr so viel anfangen, aber wir wissen alle, was ein Narr ist. Ein Narr ist jemand, der dumme Sachen macht, der nicht viel darüber nachdenkt, was er macht. Und warum das so ist, dass wir zum Beispiel in Vers 7 nicht nur den Schlüssel zu einem gottesfürchtigen Leben finden, sondern auch der Gegensatz, ist, dass wir verstehen müssen, dass es kein Selbstläufer ist. Ja, wir müssen jeden Tag uns selber überprüfen und fragen, ob wir gottesfürchtig sind. Weil wenn wir nicht gottesfürchtig sind, dann werden wir zu Narren werden. Das werden wir gleich sehen. An Jesus zu glauben, das bedeutet, ihm zu vertrauen. Und das wiederum, dass wir in einer aktiven Beziehung mit ihm leben. Auch wenn natürlich Gott den größten Beitrag in dieser Beziehung liefert, müssen wir dazu beisteuern. Wenn wir uns im Alltag nicht mehr nach Gott ausrichten, ja, wenn wir irgendwie unseren eigenen Weg gehen, irgendwelche Ziele im Leben verfolgen, was nicht unbedingt schlecht ist, aber es kann uns halt ganz schnell von Gott ablenken. Wenn wir danach streben, vielleicht Karriere zu machen oder irgendwelche Wünsche haben, die bei uns zu Götzen werden, dann hat das ganz schnell die Auswirkung, dass wir nicht mehr gottesfürchtig sind. Und wenn wir nicht mehr gottesfürchtig sind, dann lehrt die Bibel uns, dass wir zu Narren werden. Das habe ich auch erst bei der Predigtvorbereitung gemerkt. Ich dachte immer früher, Narren wären in der Bibel diejenigen, die nicht gläubig sind. Aber das stimmt nicht. Also Narren sind grundsätzlich diejenigen, die Gottes Weisheit ablehnen. Und das können auch Christen sein. Ja, auch Gläubige können Gottes Weisheit ablehnen. Das bedeutet nicht automatisch, wenn du Christ bist, dass es dir leicht fällt oder dass du immer am Ball bleibst, das Richtige zu tun. Das ist nicht so. Wenn wir nicht mehr bereit sind, uns von Menschen ermahnen zu lassen oder von Gottes Wort, wenn wir Fehler in unserem Leben sehen, ja, dann sind wir unbußfertig und dann werden wir Gott gegenüber in einer kaputten Beziehung sein. Ja? Weil er hat doch alles dafür getan, dass wir in einer Beziehung mit ihm leben können. Und wenn wir wieder in alte Muster fallen und ihn ablehnen, seine Weisheit ablehnen, dann bedeutet das, dass wir in einer kranken Beziehung zu ihm leben. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht dazu kommen, irgendwie Gott aus unserem Alltag zu verbannen. Dass Gott keinen Platz mehr in unserem Leben hat, weil wir uns denken, ja, das habe ich jetzt schon 5000 Mal so gemacht, das habe ich immer schon so gemacht. Da denke ich halt anders drüber, als mir vielleicht andere gläubige Geschwister sagen, wie es richtig ist. Ja, oft kennen wir Gesetze und Verbote oder sogar Gebote und wir weigern uns dennoch, sie zu befolgen. Ich habe eben das Beispiel von mir gesagt, ich weiß nicht, was euch so beschäftigt, aber wenn wir diese Dinge in unserem Leben sehen und wir nehmen es so hin und wir sagen, das bleibt jetzt einfach zwischen Gott und mir, dann trennt das uns irgendwann von Gott. Weil es ist wie eine Beleidigung für Gott, wenn wir Sünde in unserem Leben sehen, wenn er uns sie durch seinen Heiligen Geist zeigt und wir arbeiten nicht daran. Das ist Hochmut und Stolz. Es bringt uns doch wieder in unsere alte Lebenslage zurück, wo wir gedacht haben, wir brauchen Gott nicht. Wo wir Feinde Gottes waren, wo wir gesagt haben, ja, Gott und seine Gebote, die brauche ich nicht. Und ihr Lieben, das geht so schnell. Deswegen macht nicht den Fehler und denkt, dass irgendwelche Dinge zu klein sind, um euch von Gott zu trennen. Jedes Thema, was zwischen dir und Gott steht, kann zu einem großen Thema werden. Und deswegen, wenn Gott uns schon Sünde in unserem Leben zeigt, dann sollten wir dagegen vorgehen, dann sollen wir Buße tun. dann sollen wir uns nicht selber einreden und betrügen und sagen, das ist schon okay, das zu tun. Nein, dann müssen wir Buße tun. Und selbst wenn es uns schwerfällt, ja, es gibt viele Sachen, die fallen uns schwer, die können wir nicht von heute auf morgen ändern. Und dennoch müssen wir dann immer wieder Buße tun und auch zu Gott beten, dass er uns dabei hilft, das Richtige zu tun, uns zu ändern, unser Wesen zu ändern. Weil das macht ja auch der Heilige Geist. Ja? Die Heiligung ist etwas, was Hand in Hand zwischen Gott, also zwischen dem Heiligen Geist und mir und dir, wenn wir Christen sind, geschieht. Ja? Gott sei Dank gibt der Heilige Geist uns das meiste, damit wir in der Heiligung wandeln können, aber dennoch erfordert er von uns Gehorsam. Wenn dieser Gehorsam nicht da ist, wenn wir denken, ich will Gott nicht gehorsam sein, dann lehne ich ihn ab und seine Weisheit, und das hat negative Folgen. Ja, Gott möchte, dass du und ich die Wahrheit kennen und dass wir dadurch frei werden. Und dieses Ziel verfolgt Gott mit Weisheit und Zucht, Sprüche 1, Vers 2. Wenn wir aber denken, dass wir über Gottes Geboten stehen, dann verachten wir Gottes Weisheit und seine Zucht. Das hat dann zur Folge, dass wir zu Narren werden, die nicht begreifen, dass sie sich in ihrem Leben nur um sich selbst drehen und ihr eigenes Reich bauen. Ja, ihr Reich, das nicht vom Guten geprägt ist, sondern das Böse ist. Und die Früchte eines solchen Lebens sind sehr negativ. Ich möchte einige Beispiele vorlesen. Zum Beispiel in Sprüche 12, Vers 16. Da steht, ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken. Der Kluge aber steckt die Beleidigung ein. Und in 2. Timotheus 2, also wenn ihr jetzt sagt, das steht ja im Alten Testament, auch das Neue Testament spricht darüber. 2. Timotheus 2, ab Vers 14, da steht, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verstörung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Das bedeutet, also die beiden Stellen, die wir gelesen haben, sie bedeuten, dass ein Mensch, der wenig Gottesfurcht in seinem Leben hat, dazu neigt, streitsüchtig zu sein. Was sehen wir denn ganz oft in Gemeinden? Dass Menschen über die unwichtigsten Dinge streiten, weil jeder denkt, er ist im Recht und er kann seine Meinung einfach durchboxen um jeden Preis. Und wir uns nicht demütig unter Gottes Wort stellen und sagen, okay, wir wollen gucken, was Gottes Wort dazu zu sagen hat, sondern wir denken in unserem Stolz, wir wissen alles besser. Und dann müssen wir auch um jeden Preis unseren Willen dann durchboxen. Aber so handelt ein Christ nicht. In Epheser 4, Vers 32 lesen wir nämlich, dass wir immer in Liebe handeln sollen. Ja, das soll den Umgang mit unseren Geschwistern prägen. Und auch Jesus hat gesagt, dass wir anders als die Menschen in der Welt handeln sollen. In Lukas 22, Vers 25 und 26 schreibt er, er sprach aber zu ihnen, die Könige der Nation herrschen über sie und die, die Gewalt über sie ausüben, werden Wohltäter genannt. Ja, die Menschen in der Welt, die herrschen, die machen ihr Ding um jeden Preis und wer da nicht mitmacht, der leidet drunter. Das ist so die Ansicht der Welt. Aber so sollen wir in der Gemeinde nicht handeln. Ihr aber nicht so, Vers 26, sondern der Größte unter euch sei der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Also wenn du eine Sache hast, die dich beschäftigt und du meinst jetzt, dass du im Recht bist und musst irgendwas deinem Bruder sagen, dann mach das als der Dienende. Ja, du bist nicht jemand, der besser ist als dein Bruder, sondern du bist, genauso wie er, ein Sünder, der von Jesus erlöst worden ist. In der Gesellschaft ist es normal, dass man das tun will, was seiner Überzeugung nach richtig ist. Aber wer an Jesus glaubt, der möchte den Willen Jesu tun. Und wir alle fehlen oft darin, den Willen Jesu völlig zu erkennen und zu tun. Und deswegen, wenn wir denken, wir wären im Recht, und wir stoßen damit jemanden anderen zusammen, dann müssen wir uns doch fragen, was sagt die Bibel und nicht, wie kann ich jetzt an meinem Willen festhalten, sondern wir wollen uns fragen, was ist Gottes Sicht der Dinge. Ja? Und wir wollen uns immer anhand der Bibel korrigieren müssen. Das hat mit Weisheit zu tun und mit Gottesfurcht, weil wir verstanden haben, wir sind nicht die Größten unter dem Himmel. Wir haben Gottes Weisheit nötig. Eine weitere Sache ist, die finden wir in Sprüche 14, Vers 16. Da steht, der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen. Aber der Tor ist übermütig und sorglos. Ja, die Menschen, die wenig Gottesfurcht in ihrem Leben haben, die leben ihr Leben einfach vor sich hin, so, ne? Sie machen sich nicht wirklich Gedanken darüber, was passieren kann, wenn sie falsche Dinge tun. Aber Galater 6 zum Beispiel lehrt uns, dass wir das sehen, dass wir das ernten werden, was wir sehen werden. Wenn wir in Ungerechtigkeit sehen werden, dann werden wir auch Ungerechtigkeit ernten. Das ist ganz einfach. Und der Tor, er ist sorglos und denkt, er könnte im Bösen handeln und diesen Weg gehen. Und irgendwann wird er dann zu Fall kommen. Aber der Weise, er fürchtet sich und weicht vom Bösen. Weil Gott uns das in seiner großen Gnade zeigt, durch seine Weisheit. Und weiter lesen wir zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 8. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Der Selbstbetrug ist auch ein großes Thema. Ja, wir können uns am besten selbst betrügen. Wenn wir so unsere eigene Suppe brödeln und uns mit irgendeiner Sache beschäftigen, dann können wir uns ganz leicht selbst betrügen. Aber wenn du daran interessiert bist, dein Leben zu ändern, dann beschäftigst du dich mit Gottes Wort oder du triffst dich vielleicht auch mit Geschwistern und versuchst, dass du Hilfe von ihm bekommst. Weiter lesen wir zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 8, wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Das ist immer dieser Gegensatz, ne? Also auf der einen Seite steht da, Weisheit und Gottesfurcht hat damit zu tun, dass man sich eingesteht, also das hat mit der Einstellung zu tun, ich brauche Gott und ich brauche seine Weisheit, weil ich nicht weise bin. Das hat mit Demut zu tun. Ich stelle mich nicht höher, als ich bin. Und auf der anderen Seite sehen wir den Stolz der Toren, die denken, sie bräuchten Gott nicht und seine Gebote. Und die Bibel spricht immer wieder davon, dass sie zu Fall kommen. Vielleicht nicht sofort, aber irgendwann. Und das ist die traurige Wirklichkeit von denen, die Gott nicht im Alltag ehren. Und wir alle müssen da aufpassen. Ja, das passiert so schnell. Wir haben uns nicht einmal im Leben bekehrt und dann ist alles gut. Das ist die Grundlage. Wir können aufatmen und dankbar sein, dass Gott uns errettet hat, aber danach ist es doch unser Interesse, eine aktive Beziehung mit Gott zu leben und nicht irgendwie Grabpflege zu betreiben, dass wir dann unser altes Leben noch irgendwie pflegen und nähren. Wir müssen Jesus anbeten und nicht uns selbst, und das ist der größte Kampf, den wir als Menschen haben. Lass dich heute Morgen wieder neu dazu ermutigen, an Gottes Reich zu bauen und nicht an deinem eigenen. Gottes Reich von dem alleinweisen Gott, der keine Fehler macht, der gut ist. Er möchte, dass du und ich in Gemeinschaft mit ihm leben und an seinem Reich bauen. Nicht an unserem eigenen Reich, sondern an seinem Reich. Und deswegen müssen wir uns heute Morgen wieder fragen, wie sieht es in jedem Bereich unseres Lebens aus? Und wenn es auch nur ein bisschen ist, wenn es nur ein kleiner Bereich in deinem Leben ist, wo du heute Morgen erkannt hast, daran muss ich arbeiten, dann ist das gut. Und davon lebt die Beziehung zu Gott, wenn wir uns fragen, wie wir wieder näher zu Gott kommen. Und er wartet immer mit offenen Armen auf uns und er lehnt uns niemals ab. Und es ist einfach Jesus selbst, der genau den gleichen Weg gegangen ist wie wir. Er ist Mensch geworden, er hat die gleichen Anfechtungen gehabt wie du und ich. Und er hat uns damit ein Vorbild hinterlassen, was wir in 1. Petrus 2 lesen. Vielleicht schlagt ihr es auch nochmal auf. 1. Petrus 2, Abvers 21. Weil das hilft uns auch, auf Jesus zu sehen. Weil er der vollkommene Mensch war, den wir nie sein werden. Ja? Da steht, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der Gericht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und das ist mein persönlicher Wunsch an uns alle, dass wir immer wieder erkennen, Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen und dass wir auf Jesus blicken. Jeden Tag und uns fragen, wie würde Jesus jetzt handeln? So wie das Armband, das man damals hatte. Was würde Jesus tun? Wie Tobias das oft beim Hauskreis sagt. Ja, das Evangelium, es ist nicht nur dafür da, um uns zu erretten, um uns zu erlösen, um uns Gott zu nähern, sondern es ist auch das Lebenselixier für uns Christen, dass wir jeden Tag mit Gott leben können. Wenn wir nämlich fallen, dass wir dann wieder Vergebung haben und dass wir wissen, Jesus ist für meine Sünden gestorben, Jesus ist für die Fehler gestorben, die ich jeden Tag tue, mit denen ich kämpfe, und er hat sie besiegt. Und vielleicht dauert es ein bisschen, bis ich diese Fehler ablegen kann, aber er hat sie besiegt am Kreuz und ich werde immer wieder Vergebung dafür erfahren, wenn ich Gott um Vergebung bitte. Und er hilft mir aber auch durch das Evangelium, diese Fehler, diese Sünden abzulegen. Und wenn wir das tun, dann tun wir das zu Gottes Ehre. Und er hat es verdient. Er hat sich selbst erniedrigt bis zum Tod. Und wir sollten ihm nachfolgen und uns selbst auch immer mehr sterben und unserem eigenen Willen und Jesus verherrlichen. Und heute haben wir gesehen, was Gottesfurcht ist, nämlich, das ist die Grundlage von Weisheit ist. Wenn wir weise sein wollen, dann müssen wir gottesfürchtig sein. Wenn wir nicht gottesfürchtig sind, können wir nicht weise sein. Das schließt sich gegenseitig aus. Und wenn wir keine oder wenig Gottesfurcht in unserem Leben haben, wird sich das in unserem Leben zeigen. Und das wiederum bedeutet, dass wir automatisch Gottes Weisheit und Zucht ablehnen werden, wenn wir nicht auf Gott vertrauen. Und das spiegelt sich dann wieder in unserem Charakter, der vielleicht dann sehr kratzbürstig ist, vielleicht sehr lieblos oder sich andersweitig zeigt. Wir wollen Gott mit unserem Leben verehren, deswegen wollen wir gottesfürchtig sein, jeden Tag. Und lasst uns das zu unserem Gebet machen und Gott damit ehren. Amen.